Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier zu einer weiteren Folge von
den Fotobuddies. Die Fotobuddies, das sind wie immer Michael Ziegern und
Oliver Utesch.
Hier geht es wie immer nicht nur um technische Daten oder Fakten, sondern
um ganz persönliche Meinung von uns. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer doch schon wieder so zeitnahen weiteren Folge. Olli, welche Folge haben wir jetzt?
Nummer 62. Moin, Michi.
Oh, moin. Ja, heute wird es mal wieder interessant. Wir sind nicht alleine an den Mikrofonen. Und unsere heutigen Gäste, das haben wir eigentlich schon angeteasert, aber die beiden, die haben unheimlich viel gemeinsam. Beide haben ein Buch bzw. Bücher geschrieben. Beide fühlen sich im Bereich der Street Photography sehr wohl. Und ich hoffe, ich habe das Wort richtig ausgesprochen, doch dazu kommen wir gleich noch. Beide sind der englischen Sprache nämlich auch absolut mächtig. Beide arbeiten mit Fujifilm. Beide haben 2019 mit YouTube gestartet und haben ja ungefähr die 10.000 Abonnenten. Und beide sind Familienväter. Und nun freue ich mich auf unsere Gäste hier an den Mikrofonen. Jochen Müller und Thomas B. Jones. Moin!
Guten Tag.
Guten Tag. Hallo zusammen. Hallo.
Herzlich willkommen bei den Fotobuddies.
Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid.
Wir müssen, also wir haben hier so viele Fragen und so die Zuschauer haben uns unheimlich viele Fragen gestellt. Und ich möchte auch mit einer Zuschauerfrage nämlich jetzt mal anfangen. Denn lieber Thomas, schon in Folge 55 hatten wir dich ja schon bei uns. Und dadurch bist du natürlich auf der ganzen Welt jetzt bekannt geworden. Und
vorher und nicht, finde, Thomas.
Vorher nicht. Überhaupt nicht, genau. Und jetzt finde ich die Frage eben ganz, ganz gut passend von Sven. So nach dem Motto, wer ist denn Jay Shooter?
Das hat der so wirklich gefragt, Jochen.
Kannst du dir das vorstellen? Das hat er so gefragt, wer ist Jay Shooter? Genau. So, ja. Also Jochen Müller, schieß los. Wer bist du, was machst du?
Also, genau, ich bin Jochen Müller aus Düsseldorf. Ich bin nicht hauptberuflich Fotograf. Da haben wir dann vielleicht doch auch noch einen Unterschied zum lieben Thomas. Mhm. Auch wenn die Gemeinsamkeiten mal so zusammen vorgetragen ja tatsächlich beeindruckend sind. Genau, ich bin noch 47 Jahre Familienvater, wie ihr schon gesagt habt, arbeite in der IT-Branche hauptberuflich, in einer Agentur für Internetgeschichten. Und ja, ich bin leidenschaftlicher Fotograf, schon eigentlich ja bewusst oder unbewusst immer oder seit 12, 13 Jahren. Bei mir stimmt die kitschige Vater-schenkt-Kamera-Geschichte tatsächlich. Ist so passiert. Und ja, eigentlich ist tatsächlich so auch das Familienvater-Sein hat mich auch wieder mehr zum Fotografieren gebracht, obwohl das Thema eigentlich seit ich 13 bin immer eine Rolle gespielt hat. Mhm. Ja, ich habe die Story jetzt schon ein paar Mal erzählt über meine Kinder und den Ausgleich nach draußen gehen, fotografieren, bin ich zur Street-Fotografie gekommen, habe dann irgendwie bei meinem Wechsel ins Fuji-System einen YouTube-Kanal gestartet, wie ihr netterweise auch schon erwähnt habt und damals noch Englisch, deswegen der Name Jay Shooter. Ich habe einen alten Spitznamen noch aus Schulzeiten, wo mich Leute angefangen haben, statt Jochen Jay zu nennen. Und so habe ich dann gedacht, komm, das kannst du ja eigentlich ganz gut benutzen. Deswegen Jay Shooter, lieber Sven. Und genau, wenn du mich noch nicht kennst, wird es Zeit, dann mal meinen Kanal zu abonnieren und mein Buch dir anzuschauen.
Absolut.
Genau, kann ich nur
unterstreichen. Ja. Und für den einen Zuhörer, der Thomas noch nicht kennen sollte, Thomas, gib uns doch bitte einen kleinen Zusammenschnitt deiner Existenz.
Jetzt hatte ich ja wirklich gehofft, ich komme heute mal drum rum, aber
es geht nicht. Wir wollen weiter.
Ja, also ich bin Thomas Jones. Ich bin Berufsfotograf tatsächlich. Ich mache das jetzt seit 7, 8 Jahren Vollzeit, die Fotografie. Ich habe davor viele Jahre nebenberuflich fotografiert. Also so richtig dick eingestiegen in die Fotografie bin ich zugegebenermaßen erst mit der digitalen Fotografie. Das war so um 2003, 2004 rum, da ich dann so mal, weil ich dachte, hey, jetzt gibt es diese digitalen Kameras, das kann ja wohl nicht so schwer sein, damit zu fotografieren. 20 Jahre später weiß ich auch, es ist doch schwer, damit zu fotografieren, wenn man ins Detail geht. Ich bin vor 10 Jahren im Fuji-Lager angekommen, nachdem ich so ein bisschen die Lust an der Fotografie eigentlich schon verloren hatte. Haben mich die Fujifilm-Kameras wieder zurückgeholt und mir den Spaß an der Fotografie wieder gezeigt und was am Ende jetzt dazu geführt hat, dass ich ja tatsächlich Vollzeit in den Beruf eingestiegen bin. Weil ich gerne viel rede, siehe was, Episode 55?
55, eine der besten, die wir jemals gemacht haben, dank dir.
Ja, das stimmt.
Da ich gern viel rede und die Leute zu texte, habe ich neben einem YouTube-Kanal noch einen Podcast oder zwei Podcasts, stellenweise mal drei, mach Online-Seminare, schreib Bücher, mittlerweile das dritte geschrieben und ja, red einfach unglaublich gern über das Thema.
Geil, deswegen bist du hier genau richtig, Thomas.
Das stimmt.
Schön, dass ihr beide euch wirklich heute die Zeit genommen habt. Wir freuen uns wahnsinnig.
Gut. Danke für die Einladung. Sehr gerne.
Ja, sehr schön. Jetzt habe ich als nicht englisch sprechender Mensch, der Einzige hier in der Runde, noch eine ganz persönliche Frage. Wie spricht man das Wort Straßenfotografie im Englischen richtig aus? Oder ist das so ein Dialekt abhängig, ob Oxford Englisch oder Ohio USA oder... Wie spricht man das richtig aus?
Du hattest das vorhin schon ganz richtig eigentlich, Street Photography.
Genau, würde ich auch sagen.
Street Photography, weil ich hatte mal das Gefühl, einige sagen, du sprichst hier falsch aus, mach das doch mal richtig oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist die Aussprache, vielleicht ist die Aussprache des Wortes genauso wie die allgemeine Definition von Street Photography, was die Leute glauben, was es denn wirklich ist oder nicht, keine Ahnung. Aber
auch schwierig, aber Michael...
Aber
Michael, ich habe es ja ganz plump gemacht. Ne? Mein Buch heißt ja Street-Fotografie, die Kunst, einzigartige Augenblicke einzufangen.
Gut
ich gemischt, fand das genau. Ich fand das eigentlich ganz charmant, eben weil ich gemerkt habe, dass die Leute sich tatsächlich darüber Gedanken machen, wie man Photography richtig ausspricht. Mhm. Einfach zu sagen, okay, ich mach so ein Denglisch draus, ist ja vielleicht auch ein Ansatz.
Jochen, wir leben das total. Wenn du dir unseren Foto-Buddies anguckst, ne? Das ist ja auch Foto mit F und dann Buddies, auch völlig falsch geschrieben eigentlich.
Ganz genau.
Und meine Fotowalks, ich ziehe das seit meinem ersten durch, dass ich das nicht mit PH vorne schreibe, sondern mit F. Das Ding heißt Foto mit F, Walk. Also Walk. Ich provoziere auf ganzer Linie und das mit voller Überzeugung.
Sehr gut. Okay. So, jetzt freut es mich ganz besonders, dass ich hier wirklich zwei Fuji-Größen habe, die wahrscheinlich jeden Winkel, jede Ecke der alten und neuen Kameras kennen. Und jetzt mal unabhängig davon, dass Fujifilm natürlich Kameras im Mittelformat auch herstellt, gibt es keinen Hersteller, der den Markt mit APS-C-Kameras so stark bedient, wie es Fujifilm im Zeitalter der spiegellosen Systeme macht. Denn laut meiner groben Recherche ab 2013, so habe ich ungefähr angefangen, also Rückblick 10 Jahre, hat Fujifilm mehr spiegellose APS-C-Kameras auf den Markt gebracht als alle anderen Hersteller zusammen. Kann das der Grund sein, warum Fuji jetzt so richtig erfolgreich wird? Oder waren sie es schon vorher? Fragezeichen an die beiden.
Und wenn ich so in meinen Schrank reingucke, habe ich die alle gekauft.
Ach so.
Naja, weltweit.
Ja. Also vor meinem Job oder meiner Berufung als Fotograf war ich ja mal im Produktmanagement tätig. Deswegen habe ich immer so einen ganz eigenen Blick auf solche Sachen, was Produkte, Vermarktung, Produktdesign und auch Produktliniendesign angeht. Also wie differenziere ich Produkte zueinander? Da bin ich ja manchmal auch ganz kritisch. Und was man Fujifilm einfach lassen muss, man kann sich einschließen und 10 Jahre lang versuchen, die perfekte Kamera zu bauen. Dann bringt man die an den Markt und stellt fest, dass man das Objektiv hinten hingebaut hat. Du musst Produkte liefern, damit du merkst, was will der Markt tatsächlich. Weil allein in deiner Kammer wirst du nie merken, was die dies anwenden sollen, tatsächlich damit machen. Weil die kommen auf so abgefahrene Ideen, auf die kommst du selbst niemals, was Fehlbedienung angeht, aber auch was das angeht, was kann man noch alles mit so einer Kamera machen. Und ich glaube, Fujifilm ist einer der Hersteller, der auch mal mutig rangeht und wirklich Produkte macht, wo sich das Internet die Haare rauft. Siehe X-Pro 3 mit einem erstmal nicht offensichtlichen Display, das man nach hinten ausklappen kann. aber da mutig rangeht. Und wenn man so viele Produkte macht, dann, ich will jetzt nicht sagen, dann wird schon auch irgendwas dabei sein, was funktioniert. Aber
ja, aber die Logik leuchtet mir gerade ein. Doch.
Ja, du lernst einfach, ne? was will der Markt, wo will der Markt hin, wie differenziere ich meine Produkte und kannst dann Produkte machen, zu denen die Anwenderinnen und Anwender leidenschaftlich einen Bezug haben, weil es genau die Kisten sind, die sie wollen.
Jochen, was würdest
du sagen? Genau, und leidenschaftlicher Bezug kann ja auch manchmal leidenschaftlicher Hass sein. Ne?
Genau.
Das ist halt tatsächlich, glaube ich, das Alleinstellungsmerkmal. Du wirst Leute finden, die eine X100V in die Hand nehmen und sagen, boah, brauche ich, will ich haben, fühlt sich einfach total geil an. Genauso bei der X-Pro. Es wird aber genauso Leute geben aus dem anderen Lager, die sagen, boah, habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Ja,
die Diskussion darum ist natürlich etwas, was, also, ne, es gibt sowas wie schlechte Publicity nicht. Und ich glaube, dass sie sich da einfach auch über ihren Kaizen-Prozess, den ich in letzter Zeit so ein bisschen vermisse, ne, so dieses stetige Verbessern und auch auf die User hören und die Dinge dann auch nachträglich über Firmware-Updates noch einzuspielen, da haben sie sich echt einen Footprint verschafft über Jahre, der sich jetzt halt einfach auszahlt und natürlich eben einfach auch das Konzentrieren auf ein Segment, wo alle anderen, gelinde gesagt, keinen Bock mehr drauf hatten, ne? Nämlich auf APS-C, auf APS-C und dann darüber hinaus auf Mittelformat und einfach den Markt, der schon total abgegrast ist, komplett zu ignorieren, nämlich das Vollformat, wo sich alle kloppen.
Was meintest du damit, wenn du sagst, was du in der letzten Zeit ein bisschen vermisst bei Fuji, wenn ich das richtig rausgehört habe?
Ja, ich sag mal so, also ich bin ja mit der X-T3 eingestiegen. Ich kenne die alten, also ich kenne vor der X-Trans 4-Sensoren-Generation die Kameras nur sehr wenig. Ich habe mal eine X70 gehabt, das ist die einzige Kamera aus der Generation, die ich besessen habe. Und ich sag mal so, zu X-T3-Zeiten, das war ja 2018, also ist jetzt so gut 5 Jahre her, da hatte ich das Gefühl, dass die Firmware-Updates häufiger kamen und dass auch Features, die in neuen Kameras verbaut wurden, auch schneller noch in die alten Kameras ausgerollt wurden. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, dass das nicht mehr so häufig passiert. Ich würde mir wünschen, dass sie da wieder ein Stück weit wieder hinkommen. Ich bin aber jetzt auch meilenweit davon entfernt, enttäuscht zu sein von Fuji als Hersteller. Also das möchte ich dazu sagen. Aber das ist so ein Kritikpunkt. Ich war zum Beispiel auf der Fruitopia am Fuji-Stand und habe nochmal über das Display der XE4 gemeckert. Wer das nicht weiß, wenn man das nicht ganz ausklappt und vorm Bauch damit fotografiert, dann springt ständig der Augensensor so an, dass das Bild auf dem Screen sich um 180 Grad dreht. Das ist halt so ein Fehler oder die haben schon mit den Augen gerollt, als ich da stand. Haben gesagt, wir wissen es.
So ein Bug.
So ungefähr. Ja. Genau. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass sowas dann auch ein bisschen zeitnah wieder behoben wird. Also das ist Jammern auf hohem Niveau, ist mir total bewusst.
Ich wollte gerade sagen.
Weißt du, bei Fuji hat sich das Display wenigstens gedreht. Ich erinnere den Kameratausch, den ich mit Frank Fischer, der total geflucht hat, weil mein Sensor oben verstaubt war. Und jedes Mal, wenn der irgendwie versucht hat, von Sucher auf Display dann umzuschalten, also bei der A7 III ist das komplett schief gegangen. Also da, immer wenn er durchgeguckt hat, hat er im Sucher nichts mehr gesehen. Und wenn er das Ding vor sich gehalten hat, dann lief das Display nicht. Also ich als Sony-Jünger bin da ein gebranntes Kind. Aber was mich jetzt noch interessiert, und jetzt provoziere ich vielleicht auch ein bisschen, ist Fuji, wie soll man sagen, ist Fuji der Weg zur Leica? Weil ich frage mich jetzt gerade, braucht ihr eigentlich so als Street-Fotografen, da hört man ja immer diese zwei Marken. Ich weiß nicht, ob mich das täuscht, aber ich höre mal Fuji und ich höre Leica. Braucht ihr irgendwann eine Leica Q3 zum Beispiel, die ja jetzt so ein bisschen sich am Horizont abzeichnet mit neuen Sachen? Oder seid ihr dann auch wirklich komplett überzeugt von dem System Fuji?
Es hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, was deine Ansprüche an eine Kamera tatsächlich sind. Leica und Fujifilm haben eine unglaubliche Schnittmenge in vielen Bereichen, was Bedienbarkeit angeht, was ein Stück weit in die Einfachheit der Kamera reinspielt. Also eine X-T, die hat Blendezeit, ISO, kannst du an Rädern drehen, kannst du direkt verstellen. Die Kamera hat 1 Million Funktionen, die auch ich vermutlich noch nicht entdeckt habe. Aber die Basics der Fotografie kannst du mit einfachen haptischen Drehrädern einstellen und das macht einen großen Reiz aus. Ähnlich wie bei Leica-Kameras eben. Mhm. Und dieser puristische Ansatz zum Beispiel, den teilen sich die beiden Marken total. Auch die, den Look ein bisschen. Ich meine, Leica sieht immer noch aus wie vor 60 Jahren, so gefühlt.
Mhm. Stimmt.
Und die Fujifilm-Kameras haben ja auch diesen Retro-Style, aber nicht nur des Retro wegen, sondern eben weil die Bedienbarkeit einfach auch gut war damals. Es muss ja nicht alles schlecht sein, was es früher mal gab. Und da gibt es eine große Schnittmenge. Ich glaube aber, dass es tatsächlich dann der eigene Anspruch am Ende entscheidet, ob ich dann eine Leica brauche, slash haben möchte oder eben nicht. Ich habe eine Zeit lang mit einer M9 mal fotografiert. Ich habe ein bisschen Street, ein bisschen Reportage damit gemacht. Und das war interessant, damit zu arbeiten. Wenn man sich auf den Rangefinder mal eingelassen hat, kriegt man irgendwann auch scharfe Bilder tatsächlich raus. Da war ich von mir selbst ein bisschen überrascht. Das ist super, damit zu arbeiten. Ich habe für mich aber festgestellt, dass ich die Kamera am Ende wie eine analoge Kamera behandelt habe. Ich habe damit fotografiert. Ich habe irgendwann vergessen, dass die ein Display hinten hat. Und da der Sucher ja tatsächlich ein Glassucher ist, habe ich nur da durchgeschaut und erst dann zu Hause hier am Computer wieder die Bilder angeschaut. Das hätte ich genauso gut auch mit einer analogen in der Art und Weise machen können. Und da habe ich für mich gemerkt, ich brauche keine digitale Leica. Für mich wäre eine analoge Leica vielleicht interessant. Siehe die neu rausgebrachte M6, mit der sie mich ärgern wollen. Was der Anspruch ist, den ich tatsächlich an meine Kameras habe, ist, dass sie mir meine Arbeit erleichtern sollen, auf meiner Berufsfotografie-Seite und auf der anderen Seite ein Werkzeug sein sollen, meine Ideen umzusetzen in den Dingen, die ich leidenschaftlich fotografiere, sei es Street, sei es Reportagen und so weiter. Und ich möchte da schnell zu den Ergebnissen kommen. Ich bin ein riesen Fan davon, von den Bildern, die direkt aus den Fujifilm-Kameras rauskommen. Die JPEGs, die da rausfallen, sind meiner Meinung nach fertige Bilder. Und das war auch der Grund, der mich in die Fotografie zurückgeholt hat, weil ich komme von Canon, ich hatte eine große Canon-Ausrüstung mit allen möglichen Objektiven, ein paar so Spezialdinger dabei auch, die du für Architektur und sowas benötigst. Und ich war einfach total unglücklich mit dem Ding, weil ich irgendwann gemerkt habe, das fühlt sich alles an wie Arbeit, dass nichts daran macht mehr Spaß. Und selbst im Privaten, wenn du dann auf dem Grillfest stehst und mit deinem Tilt-Shift rumfotografierst, wie ein kompletter Idiot. Und du kommst dann
mit dem Tilt-Shift, ja, genau. Nee, ist klar.
Und du kommst dann zurück und denkst dir, oh, jetzt habe ich diese, keine Ahnung, 300 RAW-Daten, die ich jetzt erst wieder auseinander
vom Kotlet
glauben muss. Und genau, vom Kotlet. Und dann denkst du dir, oh, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Und es war alles Arbeit. Und über diese X100-Serie habe ich festgestellt, A, es gibt Kamerabodies, die wesentlich mehr Spaß machen. Das ist das Bedienkonzept auf der einen Seite. Mhm. Und B, die produzieren JPEG-Dateien, die einfach fertig sind. Ich muss sie nur noch auswählen. Klar, das muss ich so oder so machen. Aber sag mal, den fotografischen Prozess kann man selbst ein bisschen steuern, wenn man nur ein Bild vom Grill macht und nicht 36. Und dann kommst du aber schneller zu den Bildern. Und das ist so das, was mich an den Fujifilm-Kameras reizt, was mich nicht unbedingt zu einer digitalen Leica bringen würde.
Dieser Spaßfaktor finde ich interessant, den nennt Matze ja auch immer wieder an seiner Leica. Jochen, wenn man dir jetzt eine Q3 hinstellen würde und sagen würde, komm, du kriegst die und die funktioniert auch mit ihren 60 Megapixel und neuem schwenkbaren Bildschirm vielleicht, man weiß es ja noch nicht, und ihrem Phasen-AF, den sie jetzt hat. Und dafür müsstest du aber alle deine Fujis abgeben. Würdest du es machen?
Es ist total lustig, die Frage, weil ich arbeite wirklich gerade an einem Video genau zu dem Thema. Ich hab tatsächlich eine Leica Q2 gehabt vor ein paar Wochen, leihweise.
Ja.
Und ich hatte sie für eine Woche und ich hatte Angst davor. Ich hatte Angst davor, sie geil zu finden.
Ach so,
jetzt,
das wird teuer.
Jetzt ist natürlich das Thema, was Herr Thomas gerade von der M9 geschildert hat, bei der Leica Q2 was ganz anderes, ne? Weil das ist halt keine Messsucherkamera. Ich wollte eigentlich eine Monochrom geliehen haben, die war aber nicht verfügbar. Also war es eine normale Q2, mit der ich aber fast ausschließlich schwarz-weiß fotografiert habe. Und ich habe sie tatsächlich benutzt wie eine Fuji aus denselben Gründen, die der Thomas gerade genannt hat. Ich möchte auch mich nicht mit Bildbearbeitung, auch in meiner Street-Fotografie, wahnsinnig aufhalten. Also ich bin damit losgezogen, schwarz-weiß dauerhaft eingestellt und ich hatte, das ist Zufall oder nicht, es war das erste sonnige Wochenende, mehr oder weniger dieses Jahr. Ich bin mit mehr tollen Bildern nach Hause gekommen, als ich das sonst tue. Das ist aber, ich glaube, eben nicht der Kamera geschuldet, das, so ehrlich muss man sein, aber es hat mir Tiere Spaß gemacht.
Aber, ja, die Motivation.
Aber ist mir das fast 6.000 Euro wert? Die Frage habe ich mir gestellt. Also in dem Video werde ich näher darauf eingehen. Da geht es nämlich wirklich genau um die Frage, ist eine Leica Q2 ein teures Statussymbol oder ist es eine geile Kamera? Und ich glaube, das kann man so per se nicht beantworten. Ist es die richtige Kamera für mich? Sie könnte es sein, aber nicht zu dem Kurs. Also das glaube ich schon. Und wenn ich alles andere dafür abgeben müsste, würde ich auch ja ganz viel nicht mehr machen können. Ich mache ja auch Porträts, ich mache auch andere Sachen als Street-Fotografie noch nebenher. Sie ist für die Street fantastisch, aber es hat mich zum Glück nicht so gekickt, zumindest nicht in einer Woche, dass ich jetzt sagen würde, ich würde alles abgeben. Nee, das nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch das ausschlaggebende Argument für viele Leute. Es ist Preis-Leistung. Nur Preis, klar, der ist fest, aber die Leistung, die bestimmt ja jeder Nutzer für sich selbst, was er sich daraus ziehen möchte. Und ich glaube, das ist das Hauptargument, viel oder wenig Geld auszugeben. Es gibt auch welche, die sagen, Michael, deine Fujifilm mit über 2.000 Euro für eine APS-C-Kamera wäre ich nicht wert, so viel Geld dafür auszugeben. Aber ich finde eben, die Leistung, die sie bringt in ihrer Geschwindigkeit, in ihrem Leistungsumfang, was sie mir alles bietet, dann ist mir das egal, ob ich Vollformatkamera oder die Kamera habe, sie bringt es eben. Und deswegen bin ich damit auch zufrieden und benutze sie auch. Und dadurch, dass es das neueste Modell ist, vermisse ich auch nichts, wo ich sagen würde, ach schön, wenn sie das noch hätte oder das oder das oder das, brauche ich nicht. Ich bin damit zufrieden und gut ist. Ne? Würde ich aber nie, also für mich, also müsste man mir keine Leica zuschicken und ich hätte auch nicht dieses, ich glaube, ne, ich würde mir da keinen
zugeben. Aber weil ihr es gefragt habt, natürlich dieser Moment oder dieser Nerv, der da gekitzelt wird, ne, Fuji oder Leica oder müsste ich das nicht wenigstens mal ausprobieren, den habe ich schon gehabt, ne? Sonst hätte ich es mir nicht mal schicken lassen. Ich wollte es einfach mal wissen. Ich wollte dem Mythos ein bisschen auf den Grund gehen und man muss jetzt ja auch so fair sein und zu sagen, irgendwie, das ist eine großartig gebaute Kamera, das ist der Hammer.
Also die Haptik spielt ja einen roten.
Das ist genau das, was Thomas sagt. Spaß, das ist das Allerwichtigste. Wenn du keinen Spaß mehr hast, dein Werkzeug in die Hand zu nehmen und dann nimmst du es eben auch nicht in die Hand, weil für euch beide hat es ja auch berufliche Hintergründe. Ich glaube, ich spreche da auch gut bei Michi jetzt auch teilweise, aber bei mir ist es ja das reine Hobby. Und wenn ich habe ja meinen Spaß so ein bisschen verloren in der letzten Zeit, die A7 III in die Hand zu nehmen. Also habe ich mir was Neues gegönnt, wo ich mir von erhofft habe und auch Gott sei Dank recht damit gehabt habe, dass ich wieder Spaß habe, rauszugehen und die Welt zu entdecken nochmal mit neuem Equipment. Und wir Männer sind ja nun mal Spielkinder. Das ist ja so.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir haben noch eine Sache und zwar geht es, also großer Vorteil ist natürlich, wenn man seinem Mount treu bleibt. Andere Hersteller, die sind ja teilweise noch ein bisschen am Rumbasteln, was sie jetzt mit APS-C machen oder Vollformat oder wie auch immer.
Ja, wir nennen da keine Namen.
Nein, das machen wir. dann hat man halt natürlich eine große Auswahl und ich glaube, dass im Moment gerade für Fuji unheimlich viele Dritthersteller, also kann sein, dass mir das nur so vorkommt, aber ich habe das Gefühl, im Moment ziehen unheimlich viele Dritthersteller für das X-Mount wirklich super nach. Und ich selber bin ja erst vor kurzem jetzt, mit meiner Fuji jetzt am Start und habe noch kein einziges Fuji-Objektiv. Also ich bin ja froh, dass als Review-Kanal ich auch mal gefragt werde, möchtest du nicht das oder das mal ausprobieren? Und dann habe ich halt glücklicherweise hier immer leihweise die Objektive. Jetzt ist immer die Frage, welche Objektive habt ihr beide denn, die nicht von Fuji kommen?
Vor allen Dingen, die ihr gerne auf euer Bajonett ranschraubt.
Mhm.
Dann darf direkt Jochen anfangen.
Hast du gar keins doch, oder?
Naja, ich fange mal an. Ich hatte mal das Wiltrox, was ist das, 56er? Ich weiß es gar nicht mehr. Ein Wiltrox-Objektiv zum Testen, habe ich auch ein YouTube-Video dazu gemacht. Mhm. Und das ist ein gutes Objektiv. Also früher haben alle geschumpfen, die Chinesen können nichts bauen, die können nur Sachen kopieren. Mhm. Das ist halt leider nicht so, weil die bauen eigentlich die Sachen für alle anderen auch. Die haben halt bisher nicht den Bedarf gehabt, selbst die Sachen auch an den Markt zu bringen. Was man bei Wiltrox merkt, die können schon richtig gute Sachen. Da gibt es noch unzählige andere Hersteller, die richtig, richtig gute Objektive bauen. Punkt. Komma, aber es ist natürlich immer die Frage, für welches Marktsegment baust du deine Objektive. Das Wiltrox-Objektiv ist ein günstiges Objektiv, was eine brauchbare Qualität liefert. Punkt. Und das macht es wirklich sehr gut. Mein Anspruch an die Objektive liegt aber höher als das, was das Wiltrox-Objektiv mir liefern konnte. Deswegen habe ich versucht, das so objektiv wie möglich zu bewerten für das, was es sein möchte. Weil ich kann einen Traktor nicht danach bewerten, wie schnell er auf der Autobahn fahren kann. Ich muss gucken, kann der Traktor Dinge ziehen zum Beispiel über ein Feld, wo es holprig ist. Mhm. Das kann der Ferrari aber vielleicht nicht. So. Mhm. Ich glaube, dass die Drittherstellerobjektive, da gibt es bessere und schlechtere. Ich habe zwar mit Wiltrox angefangen. Da gibt es bessere und schlechtere. Und ich glaube, für die preissensitiven da draußen bieten die echte Alternativen mittlerweile, in das System einzusteigen und sich mal auch brennweitenmäßig umzuschauen einfach. Ich meine, ich habe auch mal mit der Fotografie angefangen und ich war anfangs extrem verliebt in die 50 mm und bin dann langsam immer weiter geworden mit meinen Objektiven. Aber man möchte vielleicht auch mal einen 85er ausprobieren oder so. Und da sind natürlich günstige Objektive, die mich einfach mal einsteigen lassen mit einer ordentlichen offenen Blende. Das macht natürlich auch erstmal Spaß, beeindruckt, Haken dran, finde ich gut. Für mich war aber schnell klar, die genügen nicht dem Anspruch, den ich in meinem professionellen Alltag habe, weil wenn ich dann nachträglich wieder da sitze und in Capture One oder Lightroom versuche, die chromatischen Aberrationen rauszufummeln, dann investiere ich lieber das vierfache Geld und spare mir jahrelang diesen Aufwand, den ich damit habe. Deswegen bin ich bei den Drittherstellerobjektiven so ein bisschen vorsichtig geworden. Ich
oder du hast die falschen Objektive gehabt.
Genau, kann auch sein. Ja, da mache ich auch einhaken noch. Ich habe in meiner GFX zum Beispiel mit einem GFX auf EF, Canon EF Adapter, ein Sigma Art 50mm 1.4 ist es, glaube ich, dran. Das Objektiv ist hervorragend. Ich bin begeistert, wie gut das an einer 100-Megapixel-Kamera wohlgemerkt auflöst, was es für eine Qualität hat. Ist vignettiert ordentlich, aber es war auch nie für die Größe von dem Sensor konzipiert.
Von wann ist das Objektiv?
Oh, das ist 2018 oder so.
Okay, ja. Weil 50-1.4 ist ja echt auch kein Hexenwerk. Ist ja so ein Ding, was man früher auch immer mit den alten Kameras bekommen hat. Ne?
Das ist an Vollformat ist es ein super Objektiv, glaube ich. An Mittelformat, da merkst du, der Bildkreis ist halt groß genug, um den Sensor abzudecken. Er vignettiert nach außen ein bisschen. Bisschen abblenden, was man eh machen sollte.
Ich dachte, das wäre noch viel krasser. Aber das Verhältnis zwischen APS-C und Vollformat ist wahrscheinlich gravierender als das von Vollformat zu Mittelformat, ne? Oder?
Naja, viele von den, ich sag mal, nicht sehr extremen Brennweiten haben oft einen wesentlich größeren Bildkreis tatsächlich, als der Kleinbildsensor es bräuchte, schlicht und ergreifend, um die Vignettierung und die Verzeichnung im Zaum zu halten. Weil dann hast du einfach die größere, bessere Fläche drin. So kannst du bei einem 50 mm zum Beispiel eine recht große Bildkreise erreichen und eine tolle Qualität in der Mitte. Und es funktioniert mit dem sehr gut. Großes Manko ist der Adapter dazwischen. Der taugt kein Schuss Pulver. Also das nehme ich wegen dem Adapter nicht mehr in die Hand. Objektiv, super. Ich habe jetzt gerade zum Testen ein Tamron-Objektiv für meine X-Serie-Kameras, also für die APS-C-Kameras, dieses 1770 ist es, glaube ich.
Habe ich auch hier, genau.
Ja. Da muss ich sagen, hat mich aus der Box raus direkt erstmal begeistert. Also ich habe Bilder damit geschossen. Das ist relativ leicht. Das kann ich mir sehr gut für die Reportagearbeit vorstellen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich will es jetzt mal auf zwei Jobs mitnehmen und gucken, was am Ende tatsächlich rauskommt. Ich bin da völlig offen, was Licht, die dritte Hersteller angeht.
Lichtstärke 2.8?
Ja,
durchgehend. Lichtstärke 2.8,
okay.
Ja. Jochen, hau mal einen raus. Was ist dann dein Lieblingslast derzeit nicht von Fuji?
Mein Lieblingsobjektiv derzeit nicht von Fuji ist tatsächlich ein Wiltrox. Und zwar das 75mm 1.2 mit dem Pro-Badge.
Bin ich neidisch drauf. Bin ich ganz neidisch drauf.
Also, das habe ich. Das
klingt nach groß und schwer erstmal so.
Ja, ist es auch. Ist auch nichts für mein tägliches Street-Programm. Ist aber, ich habe Porträts damit gemacht. Es hat mich wirklich umgehauen. Ich kann alles bestätigen, was der Thomas sagt. Also das Wiltrox 5614 ist ein sehr gutes Einstiegsobjektiv für Leute, die mit dem Fujifilm-System Porträts machen wollen. Ich habe damals tatsächlich sogar aus Autofokusgründen das 5612, alte Version wohlgemerkt, von Fuji verkauft, weil Porträts wurden bei mir auch immer weniger. Und die Street immer wichtiger. Und ich habe gedacht, ey, für ein bisschen Nachtfotografie in Little Tokyo reicht das 5614 allemal. Aber es hat auf jeden Fall seine Schwächen. Das muss man ganz klar sagen. Die habe ich beim 7512 bisher noch nicht gefunden. Immer mit dazu gesagt, dass ich weit entfernt von Pixel-Peeping und vom Anspruch in der Street-Fotografie, aber auch bei den Porträts weit davon entfernt bin, ein technisch perfektes Bild wünschen zu müssen. Ich mache das halt ja auch nicht beruflich und ich verstehe den Thomas, dass er da den Anspruch auch ganz anders setzt. Das ist auch völlig klar. Also das ist für mich gerade echt ein Objektiv, wo ich total überrascht von war. Ich habe es tatsächlich dann auch gekauft. Ja. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, das Tamron habe ich übrigens auch mal getestet. Das fand ich auch sehr gut. Was mir immer fehlt bei den Drittherstellern außer bei Wiltrox ist halt der fehlende Blendenring, weil ich persönlich gerne ins System gekommen bin, um eben das Belichtungsdreieck an den vielfach schon genannten dedizierten Einstellrädchen zu machen, und das fehlt mir dann einfach an diesen Objektiven, an den Zooms. Ich habe aber nichtsdestotrotz das Sigma 18 bis 50 tatsächlich auch mir angeschafft, nachdem ich es getestet hatte.
Ja.
Weil auch das einfach auch so 28, und ne? auch 2.8 durchgehend, genau.
Ist sogar noch günstiger als das Tamron, ne? Ja.
Genau, das kostet 500 Euro. Das Tamron, glaube ich, knapp 900, ne? Oder?
Ja,
800. Ich habe den Preis.
Wenn wir schon bei Preisen sind, lass mich noch kurz den Preis fürs 75er nachliefern. Das liegt unter 600 Euro 500. Derzeit.
Genau, 1,92 war der Einstieg, genau.
Krass.
Aber das Sigma 18 bis 50 ist halt einfach eine Linse zum immer dabei haben. Und es hat eine sehr, sehr krasse Naheinstellgrenze. Du musst bei 18 mm musst du die Sonnenlichtblende abnehmen, damit du nah genug rankommst, um auch wirklich nah genug dran zu sein, was das Objektiv halt schafft. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele Zentimeter es sind, aber es sind sowas wie 20. Und das ist einfach so kompakt und vom Brennweitenbereich einfach so streetmäßig perfekt, dass das so eine Linse ist, wenn ich wirklich nur eine mitnehmen kann oder mal, keine Ahnung, auf einem Firmen-Event fotografiere, dann wäre das meine Wahl aktuell. Und das macht halt auch durch Preis, ist sogar wetterversiegelt, also spritzwassergeschützt am Anschluss, das macht tatsächlich durch seine Kompaktheit und den Kurs, den Nachteil des Blendenrings, zumindest mal verschmerzbar. Natürlich wäre es mir lieber, die Dritthersteller würden auch das noch schaffen, aber klar, ne, das gab es schon für L-Mount und E-Mount und dass die da jetzt nicht noch nur fürs Fuji-System einen Blendenring dran fummeln, das geht wahrscheinlich technisch überhaupt nicht. Yeah. Ist verständlich, aber ich finde es geil, dass der Mount jetzt offen ist, dass sich die Dritthersteller draufstürzen. Das kann dem System als Ganzes nur gut tun und ich glaube, das weiß Fuji auch ganz genau.
Ja, absolut.
Jetzt mal die Frage eine Frage nochmal von mir. Ich habe ja nun überhaupt kein Fuji-Original Objektiv. Ich habe hier Sigma, ich habe Tamron, ich habe Wiltrox, macht mir Spaß und ich finde es auch okay. Aber irgendwann möchte ich auch schon mal gerne ein schönes Original Fuji. Welches wäre denn so das Erste, was man sich gut kaufen kann? Zum Beispiel so ein 23mm? Kann man damit
gut? Ja. Uneingeschränktes Ja. Also das neue XF23 1.4 ja. RWR, LM, also die jetzt, mhm. die kommen letztes Jahr irgendwann. Mhm. Die sind wetterfest, haben einen unglaublich schnellen Fokus, mit dem ja. du aus den neueren Kameras auch wirklich die Geschwindigkeit rausbekommst. Ja. Die Kameras liefern, dann kannst du auch das Objektiv ja. jetzt umsetzen.
Ja. Bei welchem Preis liegen die ungefähr? Olli, bist doch immer so schnell am Start.
Ich rechne gerade die Brennweite noch um auf Vollformat.
Also 35 mm. 35. Also ich habe das 23er 1,4 als letztes aus der heiligen Dreifaltigkeit kürzlich erst gekauft. Das war ein Schnapper. Im Moment gibt es, glaube ich, ein Cashback von 100 Euro dafür. Mhm. Das liegt normalerweise, glaube ich, so bei 900. Mhm. Und ist jetzt gerade für 800, ich habe es tatsächlich für 740 geschossen.
849, ja. sagt mir zum Beispiel ja. Fotokoch, ohne jetzt Werbung machen zu wollen.
Mhm. Ja.
Die sind cool. gemein aus Düsseldorf.
Also, das sieht sehr kompakt aus. Das war nämlich auch mein erster Gedanke, dass ich sage, komm mal, wenn ich einen Fuji habe und vielleicht nur die Kamera mit einer Festbrennweite mitnehmen will, dann wäre es genau die Brennweite gewesen. Und ja, gut, das wäre natürlich... Mhm.
Ja, für gut. einen günstigeren Einstieg kannst du aber auch wirklich ungesehen, finde ich zumindest, die F2-Linsenreihe nehmen. Ne? Es kommt ein bisschen drauf an, was du damit vorhast. Also ja, gut, die kleinen, kompakten F2-Linsen sind auch alle echt prima. Mhm. Auch das 23er.
Ja. Wo wir gerade so ein bisschen mit technischen Daten um uns schmeißen und auch hier so kleine Mini-Reviews machen von Fuji- und Nicht-Fuji-Objektiven, möchte ich mal zum derzeitigen Elephant in the Room kommen, weil Michi und ich beschäftigt das total derzeit. Und gerade weil ihr ja auch sehr aktiv auf YouTube seid, würde mich jetzt mal persönlich interessieren, und wir machen jetzt mal einen kleinen thematischen Sprung, wie sehr nervt euch derzeit das Phänomen Review-Bombing? Ihr wisst, was ich meine, oder?
Schweigen, ich habe große Fragezeichen in den Augen.
Ja, das glaube ich dir nicht, gesagt. Thomas. Das glaub, ehrlich? Sagt euch das gar nichts? Also als Beispiel...
Mich nervt es, genau.
Als Beispiel Freewell K2. Gestern oder vorgestern war, glaube ich, der offizielle Release-Termin. Und es ist ja so, dass viele Reviewer, euch betrifft das jetzt, glaube ich, nicht ganz so, weil ich traue euch auch zu, dass ihr ein Produkt, wenn ihr es zum Testen bekommt, wirklich auch auf Herz und Nieren, und dann haut ihr ein Review raus, auch wenn es ein halbes Jahr später nach Erscheinungstermin ist, dann ist es dann eben soweit. Aber es gibt wahnsinnig viele Reviewer bei der Panasonic Vollformat der letzten, die rausgekommen ist, die S, oh Gott, jetzt mein S5 2 H X Wurzel 37. da wurden ja gefühlt 35 Foto- und Video-YouTuber nach, ich glaube, Tokio eingeladen, war's richtig, Michi? Mhm.
Ja. Irgendwie
die Ecke. Und an dem Erscheinungstermin kam von allen das gleiche Review raus. Und viele Kunden, nenne ich es mal, oder auch Abonnenten oder auch YouTube-Konsumenten sind davon sowas von genervt, weil einfach es leidet die Authentizität drunter. Versteht ihr, was ich meine? Weil ihr kriegt an einem Tag 500 Reviews. Auf Deutsch und Englisch, wenn man das zusammenrechnet, liege ich, glaube ich, gar nicht Produkt. So schlecht. Von dem einen und demselben Produkt.
Ja. Ist mir ja passiert vorgestern. Ne?
Genau, die Zahlen für die einzelnen YouTuber sind natürlich alles andere als befriedigend. Michi, vielleicht kannst du mal kurz berichten.
Ja, ich habe ja diesen Filter da oder das Filtersystem dann auch getestet. Habe ich ja schon Wochen, Monate vorher gehabt. Und dann hieß es, ja, bitte dann und dann rausbringen. Ist doch gut, alles klar, das schaffe ich ja. Ja, und dann lädst du dein Video hoch, hast dir so viel Mühe gegeben, alles toll, und freust dich natürlich auch mit einer der Ersten zu sein, aber nicht nur mit, sondern es gefühlte wirklich 1000 Reviews, alle zur gleichen Uhrzeit, 14 Uhr, am 29.03. kam das Ding raus. Und wirklich alle YouTuber, alle bekannten YouTuber, die in dem Bereich was machen, haben gleichzeitig die Videos rausgeballert. Und also... Punkt 1, das ist das Video, was die wenigsten Klicks hat bei mir, wenn man das mal so umrechnen will, weil wir YouTuber achten ja schon drauf, wie viele Leute gucken sich unsere Beiträge an, und auch bei den Big Playern der Szene, die das gemacht haben, verschwindend geringe Aufrufzahlen, und dann teilweise auch Kommentare, oh, habe ich schon 10-mal gesehen und habe da keinen Bock mehr drauf.
Ne? Kleine Mini-Shitstorms. Ist das komplett an euch beiden vorbeigelaufen? Jochen, wie ist bei dir?
Ja, also ich, klar, ich nehme das wahr. Ich nehme auch wahr, dass, also ich meine, ich bewege mich da in einem sehr engen Rahmen, ne? Also meine Reviews haben, ich hab neulich mal was getestet, weil ich dachte, dass das im Kontext der XT5 irgendwie interessant ist. Das ist halt so ein Adapter, um ein iPhone als externen Monitor zu benutzen, mit dem man auch gleichzeitig noch aufnehmen kann. Und da habe ich echt lange mit mir gehadert, ob ich das überhaupt machen soll, das Video, weil ich mich einfach konzentriere auf das Fuji-System, aber da mache ich auch nicht alles, sondern mein Kernthema ist die Streetfotografie. Und wenn neulich hat mich Tamron gefragt nach dem, ich weiß jetzt nicht, so ein Ultra-Tele-Objektiv irgendwie bis was weiß ich wie viele Millimeter. Und da habe ich dem zurückgeschrieben, sorry, das ist nicht meine Baustelle. So gerne ich das, ich wünsche euch viel Erfolg damit, aber ich will es nicht testen, weil ich bin kein Testing-Kanal, sondern bei mir dreht sich, wenn ich was teste, alles um die Street-Fotografie.
Und deine Brauchbarkeit.
Da kann es dann auch mal sein, dass ich... Da kann ich, das kann dann auch sein, dass ich mal was teste, was schon 5 Jahre alt ist. Oder was, also es wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sagen würde, ne, eine neue Erscheinung von Fuji geht mir am Arsch vorbei. Natürlich nicht. Natürlich mache ich da was drüber und erzähle was davon. Und auch ein Drittherstellerobjektiv, was irgendwie in mein Setup passt, das wird bei mir wahrscheinlich dann auch irgendwann mal auftauchen. Aber also als Kunde, als YouTube-Zuschauer bin ich auf jeden Fall genervt davon. Als jemand, der ab und zu Reviews macht, überhaupt nicht. Also weil ich kriege keine Testgeräte von Fuji oder nur ausnahmsweise mal, aber das waren dann alles Sachen, die schon lange erschienen waren, die ich angefragt habe, ob ich die nicht auch mal irgendwie mir anschauen kann und die dann halt in den Kontext Street-Fotografie bringe. Also als YouTube-Macher selber interessiert es mich nicht. Also bin ich ganz ehrlich.
Thomas, nimmst du das wahr?
Also jetzt weiß ich, um was es geht zumindest. Ich kannte den Begriff lediglich nicht. Ich dachte, es wäre eher andersrum, dass man versucht, die Reviews abzuschießen mit den entsprechenden Bomben.
Um Gottes Willen.
Also der Transparenz halber muss vielleicht dazu sagen, ich bin ja Fujifilm Ex-Photographer, sprich Brand Ambassador bei Fujifilm.
Ja.
Ich habe vorab Zugriff auf manche Hardware, nicht auf alles. Also über manche Sachen bin ich völlig überrascht und sehe die Pressekonferenz und reiße die Hände in die Höhe. Manchmal habe ich den Kram aber tatsächlich auch schon vorher vorliegen und werde auch gebeten, dann doch bitte auch was dazu zu machen. Das Tolle ist an der Zusammenarbeit mit Fujifilm, ich darf sagen, was ich will. Also wer meine Videos kennt, weiß, dass ich auf manchen Dingen Jahren rumreite.
Dein letztes war sogar live.
Genau, das letzte sogar live.
Der Hammer.
Da nehme ich dann schon auch wahr, also es gibt sogenannte Embargos. Das heißt, du kriegst Hardware, Software, was auch immer vorab, darfst sie testen und du darfst sie, was ich gesagt habe, am 29.03. um 14 Uhr darfst du dein Video online stellen.
Genau.
Bei YouTube will jeder der Erste sein. Je früher du dran bist, desto mehr Views kriegst du. Punkt. Das verstehe ich aus der Sicht voll und ganz. Jetzt muss man sich aber meinen YouTube-Kanal angucken, wo einfach mal auch 4 Monate lang kein Video kommt. Ich mache das ja wirklich.
Willkommen im Club, Thomas.
Ja. Ich sage mal, ich mache Videos, wenn ich was zu sagen habe. Wenn mir was im Kopf rumgeht, was ich irgendwie teilen möchte, dann mache ich dazu Videos. Wenn mir jemand was gibt und es interessiert mich, dann mache ich dazu Videos. Ich habe aber auch schon ich bekomme genug Anfragen, wo ich einfach zurückschreibe, nein, danke, will ich nicht. Ich habe auch schon Pakete bekommen, die ich aufgemacht habe, mir gedacht habe, das interessiert mich nicht, die Bohne wieder zugemacht und einfach zurückgeschickt habe. Und denen dann auch gesagt habe, ich könnte da jetzt irgendwie ein halbherziges Review dazu machen. Und ich habe dann irgendwie ein paar Klicks generiert, aber es interessiert mich nicht die Bohne. Und ich denke da an die, die meine Videos anschauen. Die sind an meiner Meinung hoffentlich zu diesen Produkten interessiert. Und wenn ich aber keine Meinung habe, dann will ich auch kein Video dazu machen. Hätte Freewell jetzt mir zum Beispiel dieses Filtersystem geschickt, also ich habe keine Ahnung, ich habe eine Schublade voller Filter hier und jetzt sage ich gleich, ich interessiere mich nicht für Filter. Ich brauche sie hin und wieder. Ich hätte halt einen Use Case tatsächlich dazu gebraucht. Das Tamron-Objektiv zum Beispiel, das ist auch eine Leihstellung von Tamron, die haben mich angefragt, hey, willst du das testen? Warum habe ich ja gesagt? Ich habe noch nie eins von den Tamrons in der Hand gehabt. Ich kenne das Video von Jochen, deswegen wollte ich mal gucken, wie ich es finde denn tatsächlich. Aber das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr alt, dieses Objektiv. Also ich war da jetzt nicht scharf drauf, das am Anfang gleich zu bekommen. Ich glaube, dass die Hersteller aller also alle Hersteller haben ja das gleiche Problem im Moment. Früher hat man zu Fotokina sein neues Zeug gezeigt. So, da sind alle hingegangen, da gab es die Pressemitteilung, die großen Shows, genau. Juhu, die neue Kamera ist da. Dann hat sich das ja mehr und mehr verlagert, die letzten 3 Jahre ganz deutlich, ins Online-Geschäft. Und jetzt haben sie gemerkt, okay, wenn Hersteller X irgendwie ein Press-Release macht, das interessiert einfach niemanden. Die Presse greift es dann auf, die, keine Ahnung, Petapixel, DP Review jetzt nicht mehr, aber die großen Blogs greifen das auf. Manche machen auch noch ein Video dazu und gut. Die viel, viel größere Macht, um dein Produkt nach außen zu kriegen, ist aber durch diese Demokratisierung des Internets passiert, dass eben jeder einen YouTube-Kanal haben kann. Und jetzt wird es aber meiner Meinung nach von den Herstellern inflationär gemacht. Sprich, du bekommst eine Flut an Videos, die aufgrund der kurzen Zeit, die die Leute alle nur haben, um diese Produkte zu testen, auch alle gleich werden. Ich meine, ich kenne es selbst, ich kriege ja, also gut, ich kriege die Hardware manchmal auch in einem halbfertigen Zustand und renne dann mit abgetapten Kameras durch die Gegend. Aber wenn je näher es an den Release rangeht, desto eher bekomme ich auch die Presseunterlagen. Und dann habe ich da meine Bullet Points, die drin stehen, die das Produkt beschreiben, was sind die Vorteile, die Nachteile stehen nicht drin, die muss ich mir dann irgendwie selber zusammensuchen, wenn ich das möchte, das ist ja die Frage. Ja. Also nicht ich, sondern als die Reviewer, machen sie sich dann überhaupt die Mühe, haben sie überhaupt die Zeit auch rauszufinden, was an dem Produkt vielleicht nicht gut ist. Und
das sind meiner Meinung nach immer die besten Reviews, wenn man ein bisschen wartet.
Genau, und deswegen habe ich zum Beispiel zur XT5, die hatte ich, glaube ich, 2 Wochen oder so, um sie zu testen. Ich habe damit ein bisschen privat fotografiert. Ich habe mit meiner Frau zusammen für ihren Online-Shop ein kleines Shooting gemacht, damit ich sie auch mal im Alltag, in Anführungszeichen, in meinem Berufsalltag Kontext testen konnte. Und ich habe trotzdem nur ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, das ist mein erster Eindruck dieser Kamera, nicht ein Review. Ich habe jetzt ein Review gemacht, nachdem ich die Kamera selbst ein paar Wochen, also meine eigene Kamera wohlgemerkt, auch ein paar Wochen testen konnte, Monate Kuba, testen konnte. Und in Kuba war damit genau. Und auch wirklich diesen Kontext hatte. Sonst, ich glaube, vor einem Jahr wäre ich mit meiner X100V nach Kuba gegangen. Jetzt wollte ich aber mit dieser XT5 nach Kuba gehen. Und dann kann ich auch wirklich sagen, was habe ich eigentlich getestet an der Kamera? Wie ist es für mich? Und kann eine eigene Perspektive auf ein Produkt haben. Yeah. Und dann ist es für mich ein gutes Review. Also ich mag ein Stück weit die YouTuber in Schutz nehmen. Die machen das Beste draus, glaube ich. Also nach ihrem Glauben das Beste draus, was sie machen können. Ich glaube, dass die Hersteller sich ein bisschen überlegen müssen, ob das wirklich der einzige Kanal sein kann, also alle Kanäle gleichzeitig zu befluten, oder ob man nicht auch die Fachpresse und die wieder ein bisschen auf ein kleines Podestchen stellen sollte. Weil es ist schon so, dass.
Keine Ahnung.
Ja, also es ist ja schon auch so, dass die Redakteurinnen und Redakteure nicht nur einen anderen Blick auf die Sache haben, sondern manchmal, ich sage es einfach, auch mehr Ahnung haben von diesen Dingen. Und da glaube ich schon, dass die Hersteller eigentlich gut beraten sind, ein bisschen selektiver wieder vorzugehen. Weil am Ende, wenn so dieser völlige, diese Überflutung dann passiert mit dem Produkt, dann interessiert es die Leute, glaube ich, auch nicht mehr, weil sie nicht mehr.
Genau, das ist der Punkt.
Mehr differenzieren können.
Ja, mehr braucht man dazu auch gar nicht sagen. Das deckt sich genau mit dem, was ich auch damit eigentlich thematisieren wollte. Dass vielleicht, ich meine, ich glaube zwar nicht, dass etliche Firmen unseren Podcast hören, aber vielleicht haben wir durch euch beide ja ein bisschen mehr Reichweite als sonst. Und insofern, Leute, hört auf damit. Lasst den Leuten doch einfach die Produkte und setzt denen nicht so einen Punkt, sondern schickt denen das, lasst sie das durchtesten so lange und so gerne, wie sie es wollen. Und das hilft uns allen, glaube ich, wirklich deutlich authentischere Meinungen von Produkten zu bekommen. Michi, ich schiel mit einem Auge auf die Zeit aber mit dem anderen Auge möchte ich unbedingt ein Thema ansprechen. Und zwar ist das ein großer Komplex und ich hoffe, ich fahre dir jetzt damit nicht in die Parade, wenn ich das vorziehe. Wir haben ja vorher vor der Sendung wieder mal gefragt über Instagram, was die Leute so für Themenwünsche haben. Und es haben sich so 2 Themen ein bisschen vermischt. Eine Frage, die ich euch stellen wollte, und Bartel Foto hat auch so ein Riesenfass aufgemacht und hat einfach nur 2 Worte geschickt, direkt an Jochen. warum Streetfotografie? Fragezeichen. Und bevor du jetzt loslegst, würde ich gerne noch ergänzen und gleich auch Thomas mit ins Boot holen. Ich habe das Ganze genannt Faszination Storytelling, weil ich weiß, Thomas, du bist in dem Bereich total unterwegs. Ich habe auch deinen Vortrag live auf der Fotopia mir angehört und war total gefesselt. Das hast du erstmal großes Lob, das hast du toll hingelegt da auf dieser großen Container Stage.
Dankeschön.
Trotz Corona.
Genau, trotz dieser ganzen Umstände, aber also Faszination, Storytelling, wie wichtig ist für euch beide in der Streetfotografie auch mit dem Bild eine Geschichte zu erzählen? Und jetzt möchte ich da, und dann bin ich auch gleich erstmal raus, auf eure Bücher zu sprechen kommen, weil das ja genau euer Thema ist. Und, ja, jetzt bin ich ruhig.
Ja, dann fange ich vielleicht mal kurz an mit dem Warum Streetfotografie. Was die Faszination, wo es mich richtig gepackt hat, kann ich gar nicht mehr so ganz genau sagen. Ich habe das für mich einfach entdeckt als etwas, was man immer, jederzeit und überall eigentlich machen kann. Und dass man aus Alltäglichem etwas kreiert, was, ja, das ist halt Kunst, ne? Es fällt einem immer selber schwer, das auch mal so zu sagen. Das muss keine tolle Kunst sein, das muss nicht jedem gefallen, aber es ist halt, es hat halt einen gestalterischen Anspruch, es hat auch einen Storytelling-Anspruch ganz häufig. Ich bin manchmal, wenn ich so YouTube-Videos mache, so POV-Videos, wo ich halt dann auch meine Fotos, die dann auf so einem Walk entstehen, zum Abschluss freigebe quasi und dann unter meinen Videos dann entsprechend die Leute irgendwie frage, was hat dir denn am besten gefallen, was dann da auch zum Teil an Storytelling aus der Community wiederkommt, was die sich ausdenken, was da gerade passiert oder warum Foto XY ihnen gerade eine Geschichte erzählt, ich finde es einfach nur geil. Und das ist halt irgendwie etwas, was mich fasziniert, was mich gepackt hat, wo ich auch, glaube ich, nicht so schnell wieder von loskomme und auch gar nicht von loskommen möchte. Ich brauche kein großes Equipment, ich brauche nur meine Füße, einen Ersatzakku, vielleicht eine Trinkflasche und eine kleine Kamera. Und das fasziniert mich aus so dieser Ansatz, aus wenig was zu machen. Das finde ich einfach toll.
Wow. Auf den Punkt genailed.
Ja. Deswegen ist gut, dass Jochen angefangen hat. wollte ich nicht auch hören. Für mich ist Street Photography, ich schließe mich Jochen an, es ist eine schöne Sache, weil du es wirklich überall machen kannst. Ich meine, ich bewege mich sehr viel in Städten, ich bin nicht so der Naturmensch, gebe ich zu. Und selbst mit einem Telefon in der Hand kann ich Street Photography machen, im Zweifelsfall. Und was Kai Beermann und ich in unserem Buch und in unserem Online-Kurs immer wieder predigen, ist, Street Photography ist für uns der Bolzplatz, auf dem wir üben können, auf dem wir uns austoben können, auf dem wir Dinge probieren können, wo nichts passieren kann im Großen und Ganzen. Aber du jeden Tag, jede Sekunde neues Material präsentiert bekommst, mit dem du üben kannst. Und das macht für mich den Reiz an der Street Photography aus. Ich kann rausgehen, ich sehe immer wieder neue Dinge, ich kann mich in neuen Städten bewegen, ich kann mich in bekannten Städten bewegen, Stuttgart, wo ich glaube, dass es da gar nicht möglich ist, Street Photography zu machen und dann eben es doch versuchen zu knacken, das Problem. Und dann wirklich, die höchste Kunst ist ja wirklich in einem Einzelbild eine Story zu erzählen. Mit 600 Bildern ist es einfach, ein Thema zu beschreiben. Ja, mit 12 ist es schon richtig schwierig. In einem ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Und das kann ich in der Street Photography aber üben. Und ich muss schnell werden in der Street Photography. Ich kann da nicht lange rumeiern irgendwie. Also für mich ist Street Photography viel die Übung, die Vertiefung von Themen und auch viel für die Analyse meiner eigenen Bildsprache, meiner eigenen Fähigkeiten. Ich schaue mir gerne die eigenen Streetbilder an, ohne sie je zu veröffentlichen. Ich habe dann mal angefangen, so einen Account zu machen, weil ich mal von meiner Schublade gesprochen habe, in der die Bilder landen. Thomas Schublade als Instagram-Account, wo die Bilder reinkommen, wo ich sage, ich habe es fotografiert, weil ich das Motiv, das Licht, irgendwas fand ich interessant und ich will es behalten. Deswegen liegen die in einem speziellen Ordner bei mir rum, dass ich sie mir wieder angucken kann. Weil ich glaube, dass man immens viel lernen kann, für Storytelling und bei mir ist es eben diese Reportagefotografie, die ich ja leidenschaftlich gerne mache. Und vieles aus dem Street-Bereich fließt in meine Reportagefotografie ein. Andersrum ist es aber auch tatsächlich so, dass ich bei der Street-Photography schon oft genug an Situationen hingelaufen bin, wo sich kleine Reportagen daraus entwickeln. Also ich glaube, da ist auch eine Schnittmenge einfach da und ich liebe es, diese beiden Bereiche einfach zu erforschen und zu gucken, was möglich ist.
Ist denn, wenn ich da nochmal nachhaken darf, in deinem neuen Buch mit Bildern Geschichten erzählen? Also da thematisierst du ja, wie du Storytelling gezielt in deiner Fotografie einsetzt. Hast du denn das Gefühl, dass du erst die Geschichte erzählen willst und dann die Bilder strickst oder machst du die Bilder und daraus entsteht die Geschichte?
Sowohl als auch. Es wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, dass ich vorher immer die Geschichte schon im Kopf habe und weiß genau, was ich erzählen will. Manchmal ja. Ich glaube, es ist aber auch notwendig,
schwer umzusetzen.
Manchmal einfach auch unmöglich umzusetzen. Es ist manchmal so, dass du erst im Laufe der Geschichte oder im Laufe des Prozesses, nennen wir es so, entdeckst du die Geschichte erst. Manchmal entdeckst du die Geschichten erst, die in einem Thema drinstecken, das du fotografierst. Und dann kannst du schauen, okay, an welchen Fäden ziehe ich jetzt. Für den Anfang ist es, glaube ich, wirklich gut, sich zu überlegen, mal was Einfaches versuchen zu erzählen. Also du nimmst dir einen Handwerker, eine Handwerkerin, die machen irgendwas. Das findet ein klarer, zeitlich sortierter Prozess statt. Jemand baut aus einem Stück Holz einen Stuhl. So, da weißt du ganz genau, das fängt als Stück Holz an und endet als Stuhl. Da ist eine Zeitlinie drin. Du kannst deine Geschichte erzählen. Und selbst da bieten sich x Möglichkeiten, wie du vom Thema abweichen kannst. Und das ist auch Thema des Buchs, dann an deiner Geschichte dran zu bleiben. Und je tiefer man dann reingeht in diese Reportagefotografie, dieses Storytelling, desto mehr hast du die Möglichkeit, im Prozess zu sammeln für mehrere Geschichten. Also ich war jetzt in Kuba, wie gesagt, unterwegs. Wir haben mehrere Geschichten gemacht auf Kuba. Ich bin aber zum Beispiel mit dem Ziel oder mit der Idee nach Kuba gegangen. Ich will was über Heavy Metal in Kuba machen. Da habe ich also vorher meine Recherche gemacht, ich habe meine Kontakte geknüpft, ich habe versucht, mir ein paar Fixer vor Ort zu suchen, damit ich die Kontakte vor Ort auch kriegen kann, damit ich an die Sachen rankomme, die ich fotografieren möchte. Und ich fühlte mich sehr gut vorbereitet, war ich vielleicht auch. Trotzdem habe ich während der Geschichte gemerkt, okay, hier bieten sich Nebenstränge an Erzählungen in irgendeiner Art und Weise. Die passen zum Thema, führen die irgendwo hin, weiß ich nicht, nehme ich aber mal mit. Aber es ist, glaube ich, dann gut, für sich trotzdem den Kern der Geschichte im Blick zu halten, dem ursprünglich mal erzählen wollte, damit ich dafür auch die notwendigen Bilder am Ende habe und mich nicht in einem Nebenstrang komplett verliere. Und je besser du bist in diesen Themen, je mehr du es übst, siehe Street Photography, desto mehr kannst du während des Prozesses auch Bilder sammeln, die du vielleicht für andere Geschichten dann auch verwenden kannst.
Du hattest ganz gut erklärt am Anfang, für dich ist das so, ja, wie Sportart, wie auf dem Bolzplatz, ne? Aber das ist ja eine Mannschaftssportart. Und jetzt gute Überleitung, Nina Papiorek hat gefragt, welches eurer Meinung nach ist wohl das beste Street-Kollektiv? Denn das ist jetzt ja auch schon ordentlich verbreitet. Da treffen sich viele Leute, oder?
Das habe ich in dem letzten Video von Jochen, welches ich mir angeguckt habe, nochmal gesehen, dass du darauf hingewiesen hast, dass das auch eine totale Inspiration sein kann, ne?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich natürlich voll lachen, weil
du kennst Nina gut, oder?
Nina Papiorek, natürlich meine Kollektivschwester aus dem besten Street-Kollektiv, dem Dorfkollektiv ist. Also was soll ich denn jetzt anderes sagen? Also das
so. Natürlich. Daher weht der Wind.
Genau, ich soll von der Nina auch schön grüßen. Ich glaube, sie hat das nicht ganz so ernst gemeint. Aber also viele Grüße an euch von ihr. Jetzt verstehe ich auch, warum sie mich gebeten hat zu grüßen.
Gut.
Aber um das mal aufzulösen, die Kollektive wachsen. Sie erfreuen sich großer Beliebtheit mittlerweile. Ich bin sehr gespannt auf Juli, wo das Kollektivtreffen oder das Treffen der Kollektive in Nürnberg sein wird. Thomas, du kannst leider nicht. Ich habe dich schon gefragt. Das Meet and Street, das es jetzt seit ein paar Jahren gibt. Und das Vernetzen und das Sichtbarmachen dieser tollen Fotografiesparte, das ist was Feines. Und wie gesagt, das ist kein Fotoclub, wo man, also ich habe das in irgendeinem Video mal gesagt, das ist kein Fotoclub, wo man einfach Mitglied werden kann, sondern das sind schon ich sag mal, eingeschworene Gemeinschaften, die aber auch tatsächlich das öffnen und Angebote machen. Also wir planen zum Beispiel auch in Düsseldorf und Umgebung jetzt freie Fotowalks anzubieten, ne? Also wo man einfach sich mal in einer Gruppe die Stadt anschauen kann und sich vielleicht Tipps von Streetfotografen holen kann, die da schon öfter unterwegs waren oder ständig unterwegs sind. Also nicht als Workshop oder als irgendwie
einfach eine freie Kurs,
sondern einfach, genau, also sich Anschluss zu suchen, sich Inspiration zu holen von Fotografen, die das machen, finde ich total geil. Also dieser Community-Gedanke dahinter, der jetzt auch abseits von Social Media einfach dazu führt, sich mal wieder im echten Leben zu vernetzen, ja, und sich auch mal zu treffen und auch abends mal da zu sitzen und ein Bierchen noch zu trinken, das finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ich bin auch erst letztes Jahr dazu gestoßen, als ich das erste Mal auf dem Meet and Street war. Und es macht tierisch Spaß.
Also wir fassen zusammen, Street Collective ist jetzt keine Sekte, wo alle mit einer Kerze auf dem Kopf und einer Kamera um den Hals rumlaufen.
Doch, das auch, aber erst nach Mitternacht.
Und dann malt ihr auch komische Sterne im Wald, ne?
Ich glaube nicht.
Ich habe das leider in Hamburg verpasst. Ich hatte eigentlich mein Kommen zugesagt, weil ich das auch total spannend finde. Hab's leider, ich muss ehrlich sein, vergessen. Ich Asche auf mein Haupt, aber ich habe das, genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich beim Photo Friends Event von Michi erlebt, dass ich mit den, als wir mit den Leuten in Münster unterwegs waren und da diesen Fotowalk gemacht haben, es hat so gejuckt, auch selber, es hat so motiviert, auch selber Fotos zu machen und mit den Leuten im Austausch, und der hatte die Idee, das inspiriert dich wieder, und das, wenn man sich unterhält, bekommt man wieder neue Ideen. Das ist genau das, was Fotografie sein soll, meiner Meinung nach. Einfach Spaß daran, Bilder zu machen.
Ja. Also nicht nur alleine losziehen, sondern auch mal mit einer Gruppe. Das kann man sich ja ausruhen. Ich weiß, es gibt Fotografen, die wollen, lass mich in Frieden, das ist mein Hobby, ich will ganz alleine sein, ich will keinen anderen Menschen um mich rum haben.
Ist auch okay.
Aber es gibt Leute, aber es gibt auch Leute, die sagen, komm, ich mag es am liebsten mit mehreren los, ne?
Ja. Also. Um nochmal das nicht ganz aus den Augen zu verlieren, das Buch von Thomas, da ist auch Kai Beermann Mitautor, das wollte ich nicht unterschlagen. Das habt ihr beide zusammengeschrieben, ne, Thomas?
Genau, das haben wir zusammen entwickelt und geschrieben.
Genau. Und ich würde gerne auch nochmal das Buch von Jochen erwähnen. Das heißt Streetfotografie, die Kunst, einzigartige Augenblicke einzufangen. Richtig?
Ja, genau. Bisschen sperrig. Aber genau, das Buch, da ist der Thomas ja tatsächlich quasi Pate. Also ohne, dass er das wusste, dass er das ist. Aber genau, sein Lektor hat irgendwie die Connection hergestellt. Oder über seinen Lektor ist das überhaupt passiert, dass ich dieses Buch schreiben durfte. Und also über seinen Lektor von seinem JPEG-Rezepte-Buch. Genau, das ist nach wie vor mein Baby und ich bin sehr stolz drauf. Und es ist.
Kannst du laut Rezension auf Amazon auch sein? Also, das Ding geht richtig gut nach vorne. Ich glaube, 4,5 habe ich gerade gesehen von 5 und ziemlich viele Reviews auch schon. Ne?
Das ist ja so, auch nicht so schlecht. Die 60, glaube ich, habe ich neulich auch mal wieder reingeguckt.
Genau.
Und ich glaube, der Thomas kann bestätigen, es ist halt einfach echt ein geiles Gefühl, sowas dann mal irgendwann in der Hand zu haben, ne? Und zu wissen, so, jetzt habe ich es geschafft. Und
da bleibt Prozess, was dann. Ne?
Der manchmal quälend ist, hat jetzt zu einem guten Ende gefunden. Und es ist sehr persönlich geworden und trotzdem hoffentlich etwas für Einsteiger in das Thema. Genau.
Wie lange braucht man von der Idee, bis das Ding bei Amazon zu kaufen ist oder in anderen Buchhandlungen? Ich will jetzt hier auch keine Werbung für Amazon machen, aber gerade so ein Thema wie Streetfotografie oder Storytelling, ich glaube, da wurde ja auch schon viel drüber erzählt. Also wann oder wie lange ist der so der Zeitraum, bis das Ding wirklich fertig wird? Weil das interessiert mich persönlich jetzt mal.
Der spielt ja eigentlich immer mit dem Kugelschreiber rum.
Ich klinge eher wie eine Maus.
Also.
Ich habe so einen nervösen Kugelschreiber-Tick. Das tut mir so leid. Ich dachte, ich wäre gemutet. also ich kann es ja vielleicht mal kurz für meins zumindest erzählen. Also die Idee kam ja vom Lektor tatsächlich, der gesagt hat, basierend auf den Videos, die ich schon hatte, du kannst schreiben, du kannst, wer seine Sprechskripte schreiben kann, der kann auch ein Buch schreiben und einiges an den Themen ist ja schon da sozusagen. Es war von März bis November, also gut 8 Monate.
Hätte ich keine Zeit.
Krass. Wie lange hat deins gedauert, Thomas? Oder eures?
Also,
das letzte?
Also ich weiß, dass wir letztes Jahr, also Jahreswechsel 21 auf 22, haben wir die endgültige Idee, sage ich mal, beschlossen, dieses Buch zu machen. Und da hatten wir aber schon einen großen Teil des Materials tatsächlich geschrieben. Also wir haben das abgeleitet aus dem Online-Kurs, den wir 2020 gemacht haben, weil wir die Leute irgendwie beschäftigen wollten, solange alle zu Hause sitzen. Dann haben wir gesagt, komm, wir hatten ganz viele Workshops und alles Mögliche vorzumachen. Haben wir das in so einen Online-Kurs ja gegossen, was dann jetzt zu Abenteuer-Reportage-Fotografie geworden ist. Darf man sich gerne mal anschauen. Und wir haben dann konsequent alles, was wir in den Online-Kursen gemacht haben, auch immer schriftlich festgehalten, weil wir genau wussten, wir erstellen da jetzt Material ohne Ende und wer weiß, für was du es mal brauchst. Deswegen ist es bei uns extrem schwer zu sagen, wie viel Zeit wir tatsächlich reingesteckt haben. Gut, ich könnte meine Zeiterfassung reinschauen, dann wüsste ich es, dann würde mir schlecht werden vermutlich. Aber da geht schnell mal ein Jahr vorbei. Also ich meine, wir hatten unsere Abgabe unseres Materials, also das fertige Manuskript, Ende September. Ja. Und dann hat es trotzdem noch mal bis Ende März gedauert, bis das Buch dann im Handel steht, weil du machst dann noch ein paar Schlaufen, auch danach noch mal. Also du gehst dann durchs Lektorat, du gehst durchs Korrektorat, du gehst dann ins Layout, dann fällt auf, dass ein paar Bilder fehlen, dann wirfst du die rein, dann merkst du, ach Mist, da fehlt jetzt eine Bildunterschrift. Und da passiert am Ende ja noch mal. Also auch nach deiner Abgabe ist in 5 Monaten locker noch mal drin, bis das Ding dann tatsächlich im Handel irgendwo steht. Und davor kannst du Jahre damit zubringen. Ich meine, es gibt Autorinnen, nennen wir sie mal Pia P. aus N., die wirklich Bücher in einem Takt rausbringen, wie es eigentlich Menschen nicht möglich sein sollte. Und nein, sie macht das nicht mit JetGPT, die schreibt die wirklich selbst. Pia Parolin, für die, die es interessiert.
Die haben wir auch kennengelernt auf der Fotopia.
Ja, ganz liebe. Vielleicht sehe ich sie dieses nochmal sogar in Nizza. Mal gucken.
Ja, sehr schön. Du sagst auf jeden Fall Grüße dann. Ist eine Reise wert, auch Nizza. Und sie schreibt, beruflich ja schon, sie ist ja Biologin, schreibt da ständig wissenschaftliche Arbeiten und konnte das natürlich perfekt auf die Bücher übertragen. Ich tue mir zum Beispiel schwer mit der Schreiberei, weil ich auch so ein Mensch bin, der dann immer unendlich viel in die Recherche reingeht, weil ich halt jeden Mist auch wissen will dann am Ende. Also es kann manchmal sein, dass ich für 2 Absätze im Buch 2 andere Bücher lese, um das wirklich dann auch zusammenzukriegen und zu wissen, was steckt eigentlich wirklich dahinter. Ich meine, es gibt auch Sachen, die habe ich nicht so sauber recherchiert, das gebe ich zu, aber manchmal verliert man sich dann da auch ein bisschen. Deswegen, Bücher schreiben dauert ewig, aber ich schließe mich dem Jochen an, wenn das Ding dann mit der Post kommt und bei dir liegt, das ist schon ein richtig gutes Gefühl einfach.
Nochmal abschließend, da ist ja noch ein Buch, oder? Ja. Oder?
Ich habe die Pia überboten. Ich habe im Abstand von 2 Wochen 2 Bücher rausgebracht jetzt. Aber zugegebenermaßen habe ich gleichzeitig dran gearbeitet.
Gut. Und 22 JPEG-Rezepte lese ich mir immer wieder nochmal. Das hole ich mir immer mal wieder so raus. Und Nachfolger, was ist damit?
Genau, das sind dann die 33 JPEG-Rezepte.
Nicht dein Ernst. Echt?
Ja.
Okay.
Ich sag mal, ich wollte ursprünglich mal einen ganz anderen Titel haben. Und der Verlag Und der Verlag hat mich dann ein bisschen breit geklopft, auf den zu gehen. Mittlerweile stimme ich ihnen aber zu. Es macht Sinn, eine höhere Zahl hinzuschreiben. Dann ist nicht klar, dass es der Nachfolger ist.
Zahlen gehen immer. Das können dir
Zahlen
YouTuber bestätigen.
So,
Top 5 Tipps in der Landschaftsfotografie etc.
10 JPEG-Rezepte, ohne die du nicht leben kannst. So, so hätte es eigentlich heißen müssen.
Gut, alles klar. Und ist es genauso aufgebaut wie das 22?
Da kann ich jetzt ähnlich? Guten Gewissens sagen, genau andersrum. Ich habe relativ viele in den Kapiteln umeinander geworfen, weil ich auch da schließe ich jetzt mal den Bogen zum Anfang, wo wir gesagt haben, Fujifilm bringt so viele Kameras raus, damit sie wissen, was die Leute tatsächlich wollen und dann die besten Kameras bauen können. So war es mit dem Buch auch. Das ist genau genommen sogar das dritte Buch in der Reihe. Es gab mal 18 JPEG-Rezepte. Das hieß aber nur JPEG-Rezepte. Dann gab es die 22, jetzt gibt es die 33. Und jedes Mal lernst du dazu. Ich habe viel gelernt darüber, was die Leute tatsächlich wissen wollen und was nicht. Meine kleine Doktorarbeit da drin über das JPEG-Dateiformat habe ich nach hinten verbannt. Ich finde es zwar noch immer wichtig, aber es steht jetzt hinten im Buch.
Habe ich viel von gelernt, ganz viel.
Genau, kann man viel davon lernen. Was ich aber wirklich ändern wollte am Buch, ich wollte eben nicht nur, also zum einen musst du die technischen Parameter da drin ändern, das ist ja viel so klein drin, wo du was an welcher Kamera wie einstellst und das ändert sich in den 3 Jahren einfach. Das war die Pflichtaufgabe da dran. Die Kür wollte ich aber damit schaffen, dass ich eben das, was wir jetzt gerade eben mit den Kollektiven besprochen haben, dieses gemeinsame Rausgehen, das predige ich ja seit Jahren, obwohl eine Kamera nur einen Sucher hinten hat, sollte man auch mal zu zweit durchschauen. Und ich wollte da ganz bewusst andere Leute mit reinholen. Das erste Buch war dazu da, überhaupt zu zeigen, was die Kameras können, um das mal bekannt zu machen. Mit dem zweiten Buch, also 22 JPEG-Rezepte, wollte ich dann das Ganze vertiefen und auch in die breite Masse bringen. Deswegen ist das dann auch in einem Verlag erschienen und nicht mehr im Eigenverlag. Und mit dem dritten wollte ich andere Fotografen einladen, da mitzuwirken. Deswegen ist unter anderem bei Jochen zum Beispiel mit in dem Buch vertreten, Erik Schlicksbier und Captain Look, die auch richtig starke, ganz tolle JPEG-Rezepte gemacht haben. Und ich wollte einfach auch hier den Community-Gedanken fördern und sagen, hey, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Es gibt andere, die können das mindestens genauso gut wie ich. Bringt mir, ich fotografiere mit euren Rezepten, ihr fotografiert mit meinen, dann werfen wir das alles mal hin, wir schreiben ein paar Zeilen dazu, so wie früher sich die Wissenschaftler Briefe geschrieben haben zu manchen Sachen. Ich fand das einen schönen Gedanken, diesen Briefwechsel zu holen in die neue Zeit. Und ein Buch, das einfach nochmal ins Jetzt zu holen, nach 2023, auch was Neues zu liefern. Klar, da müssen neue Rezepte rein, das zu aktualisieren, aber eben auch diesen Community-Gedanken in dem Buch wirklich zu verewigen.
Und vor allem die Kameras sind ja auch besser geworden. Eine ganz kurze Sache jetzt noch zum Abschluss.
Warte. Obwohl, ich glaube, du willst das Gleiche machen wie ich. Erzähl mal.
Nee, es ging nochmal um Jochen. Und zwar, Jochen hat mir auf Photo Friends Event selbstgestaltetes, es ist kein Buch zum Lesen, sondern es ist ein Buch, ein Bildband. Ganz, ganz tolle Bilder, Jochen. Licht hier auf meinem Wohnzimmertisch. Traumhaft. Ich bin so motiviert. Ich möchte jetzt auch gerne mal selber so ein Bildband machen. Und traumhaft. Und ich sag mal, das hast du alles auf deine eigene Kappe genommen. Bist du inzwischen alle Bücher losgeworden oder hast du da noch ein paar Exemplare?
Nee, sind alle weg.
Super. Mach's nochmal. Toll. Ganz
toll. Ja. Ist was in Planung. Die Nachfrage reißt nicht ab. Und ich hab ja vorher gesagt, es ist limitiert auf 50 Stück. Da möchte ich auch Wort halten. In dieser Version wird das auch so bleiben. Aber ich denke jetzt tatsächlich auch nach einer Umfrage auf dem Kanal drüber nach, nochmal was nachzuliefern. Dann vielleicht in einer anderen Form. In Softcover, in ein bisschen anderes Format. Da wird wahrscheinlich noch was kommen.
Genau. Klasse.
Olli, schließ ab.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und auf 2 Kollegen verweisen. Wir haben ja heute schwerpunktmäßig auch das Thema Streetfotografie behandelt. Und ich möchte gerne euch den Podcast von Thomas Bremer und Andreas Groth empfehlen. Heißt du Andreas, glaube ich, mit Vornamen, ne?
Ja.
Bremer und Groth. Ganz frisch, haben gerade 9 Folgen draußen, unterhält mich aber auf langen Autofahrten prima. Grüße an der Stelle in die Stadt, die nicht genannt werden will, von einem Hamburger. An Thomas und auch an Andreas. Also hört da mal rein, toller Podcast. Die machen das auch sehr unaufgeregt und sind ganz, ganz liebe Menschen, die ich auch auf deinem Event habe kennenlernen dürfen. Und jetzt ist genug gekuschelt, Männer. Jetzt ist Zeit für die Wahrheit. Ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr unsere Sendung ab und zu mal gehört habt, dass wir Gäste nicht entlassen, ohne dass sie uns erzählen, was deren YouTube-Algorithmus den vorschlägt. Ich hoffe, ich überfalle euch jetzt damit nicht, aber ohne diese Info entlasse ich euch nicht. Bitte eure ersten 3 Vorschläge, wenn ihr YouTube eingeloggt öffnet, was wird euch vorgeschlagen? Und ihr müsst definitiv sagen, was da drin steht. Es gibt keine Blamage.
Ich mache einfach mal einen Anfang, weil ich habe hier tatsächlich einen Browser-Tab offen, wo YouTube offen ist.
Genau.
Das liest sich auch ganz gut. Der erste Treffer ist Skoda Enyaq. Man merkt, dass ich mich gerade für ein neues Auto interessiere.
So krass.
Skoda.
Da habe ich mir vielleicht unzählige Videos angeguckt in den letzten paar Tagen. Das zweite Video kann ich mir erklären, warum es angezeigt wird, auch wenn ich es faszinierend finde. Effizienteres Arbeiten mit JPEG, Heek und Heave von Thomas B. Jones.
Nein.
Könnte sein, dass ich mir das zur Hälfte angeguckt habe, weil ich selbst nochmal was nachschauen wollte und ein bisschen von mir selbst habe erklären lassen.
Das ist auch geil.
Und das dritte Video wäre dann ein Breakdown der letzten Episode von Mandalorian.
Ah. Mhm.
Weil alter Star Wars Nerd.
Ja, auch eine tolle Serie. Jochen, was wird dir angezeigt?
Ja, das ist total lustig. Ich habe nämlich Thomas Enyaq gerade gehört. Bei mir ist Platz 1 ein Skoda Octavia.
Nein.
Doch, doch.
Ernsthaft. Das Review-Bombing funktioniert.
Genau, ja, Skoda bombt auch.
Ist ja unfassbar. Ja, ja. Tatsächlich. Platz 2, Olli, ich weiß nicht, ob du HSV-Fan bist, aber Platz 2 ist tatsächlich die Pressekonferenz Fortuna Düsseldorf gegen HSV.
Ach, unsere beiden Clubs spielen ja gegeneinander.
Anstoß 18:30 heute Abend.
Stimmt, und ich sitze beim Essen. Gut, okay.
Platz 3 ist tatsächlich der allseits beliebte Stefan Wiesner mit einer Canon R8 im Test.
Na bitte.
Gott, oh Gott, oh Gott.
Michi, hast du auch mal offen? Würde mich jetzt bei dir auch mal interessieren, wo wir schon mal dabei sind.
Ich gucke gerade mal, als erstes kommt Sauf-Stories. die wildesten Saufgeschichten mit Rezo und Anni, keine Ahnung. Ich gucke ja gerne diesen Rezo.
Ach was, guck an.
Und dann kommt gleich, hier, Lichtsetzerfotografie, Fotowalk Hamburg, U-Bahn-Station. Das ist das andere. Und als drittes kommt wer diese Sätze sagt, will dich zerstören. Ja, irgendwelche Psycho-Sachen, keine Ahnung.
Okay, ja, das waren so die ersten. Dann will ich meine drei nicht schuldig bleiben. Platz 1 bei mir, ZDF Heute Nachrichten, Putins Komplizen, die geheime Welt der Oligarchen. Mhm. Mhm. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerade die fantastische Arte-Doku, den Dreiteiler, über Putin geguckt habe. Da bin ich in so einem Rabbit Hole gelandet. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das beleuchtet ganz, ganz viel und auch eine ganz, ganz lange Zeit zurück. Arte sowieso momentan bei mir Top-Mediathek. Platz 2, Fan-Q&A mit Thomas Müller. Welches Tor gegen Dortmund war dein schönstes? Hä? Was? Bayern, Müller, ich? Was ist denn da los? Und Platz 3 hat Gott sei Dank noch was mit Fotografie. Erlebe die Naturfotografie im Harz, Teufelsmauer mit drei Zinnen von Sigi Eichhorn.
Sigi, na bitte. Unser Freund Sigi.
Nicht schlecht.
Super.
Männer, es war mir eine Freude mit euch. Ich fand das richtig toll. Ich habe nur wieder gemerkt, zu kurz.
Ja, wie immer.
Ja, mit vier Leuten ist es schon schwierig.
Timeboxing muss kein Fehler sein.
Aber wir haben das, glaube ich, ganz elegant gelöst. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der ein oder andere zu wenig erzählen konnte. Ich glaube aber trotzdem, dass wir noch mal eine Sendung machen können.
Ja, locker.
Oder?
Ja, gerne.
Sag Bescheid. Zu viert kriegen wir das hin. Machen wir.
Klasse. Ganz herzlichen Dank an euch.
Diesmal machen wir kein Versprechen, wann das nächste Podcast dann stattfindet.
Stimmt.
Vielleicht sogar mit euch beiden, denn ne, wie gesagt, wir haben noch nicht weiter in unseren Kalender reingeschaut, denn viele andere Sachen stehen ja auch an und dann schauen wir mal. Jochen, dich kann man live wieder bei mir buchen. Diesmal klappt es auch. Was hatten wir gesagt? Ich glaube, Samstag, der 30.09., das ist nämlich das Wochenende, wo wieder Photo Friends Event Teil 2 an dem Wochenende stattfindet. Und da bist du dann auf jeden Fall in deiner Stadt, die du auch noch kennst, Münster, unterwegs und machst dann diesmal auch einen Photowalk im Bereich Street Photography. Und da würde ich mich freuen. Aber das kommt alles noch später, wann man das buchen kann und so, das sage ich dann auf jeden Fall noch. Ne?
Euch viel Erfolg bei dem, was ihr jetzt vorhabt und was ihr auch schon am Laufen habt, das auf jeden Fall, sei euch gegönnt.
Und verkauft viele Bücher.
Ja. Und macht bitte weiterhin fleißig so interessante Videos.
Machen wir. Dankeschön.
Macht's gut, bis dann.
Dankeschön.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.